Weber! Was ist gefällig, Herr Preis?
Machen Sie sich fort. Gehen Sie nach Haus, Herr Weber.
Wie Sie befehlen, Herr Preis. Und der Buchhalter Weber drehte sofort den großen Schlüssel der Geldkiste herum, steckte ihn in die tiefe Tasche seines abgetragenen schwarzen Frackrocks, griff dann nach dem sehr antiken Filzhut, nahm im Fluge noch eine Prise aus der großen Tombakdose und wollte eben mit der gleichgültigsten Miene von der Welt dem Wunsche seines Gebieters Folge leisten und das Comptoir verlassen, als ihm mit einem Male ein so beunruhigender Gedanke durch den Kopf fuhr, dass er unwillkürlich innehielt und wie festgewurzelt mitten auf der Türschwelle stehen blieb.
»Machen Sie sich fort, gehen Sie nach Hause«, hatte der Herr Preis gesagt. Unerhört, wie der Herr Preis seine Leute nach Hause schicken, ei, das hat der Herr Preis doch noch nie getan. Nein, so dumm ist der Herr Preis noch nie gewesen. Nein, das ist ein Missverständnis. Der Herr Preis schickt seine Leute nicht so leicht nach Hause. Nein, bei Gott, er hält sie fest, so lange wie möglich. Nein, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe mich geirrt, ich habe mich verhört.
Und ohne seinem erleuchteten Haupte ein weiteres Bedenken über die ganz ungewohnt durchaus unerwartete Bemerkung seines Herrn zu erlauben, zog der gewissenhafte Buchhalter rasch seine Füße wieder in das Comptoir zurück. »Also hätten Sie wirklich nichts mehr zu befehlen?«
»Nichts in drei Teufelsnamen.«
»Amen«, sagte der Buchhalter.
»Aber rufen Sie mir meinen Jungen herein.«
»Mit Vergnügen.« Und ein selbstzufriedenes Lächeln zuckte über das Antlitz des dienstfertigsten aller Arbeiter.
»Da haben wir's«, murmelte er. »Ich wusste, dass der Herr Preis noch etwas zu befehlen hatten. Ach, ich kenne den Herrn Preis.«
»Und welchen Ihrer Söhne befehlen Sie?« fuhr der Buchhalter laut fort, indem er sich höflich vor dem finster schauenden Gebieter verneigte.
»Den ersten Besten. Der eine ist wie der andere. Bringen Sie mir den Ersten, der Ihnen in den Wurf kommt. Es ist alles einerlei, es liegt mir gar nichts daran. Schufte sind Sie alle drei, Erzschufte, sage ich Ihnen. Kein Haar ist gut an diesen Burschen. Holen Sie mir den Ersten, den Sie treffen, sagen Sie ihm, er solle hier hereinkommen. Ich wolle ihm den Pelz waschen, doppelt und dreifach, für die beiden anderen mit. Prügeln will ich ihn, und sagen Sie ihm, dass er rasch kommt, denn ich bin gerade in der rechten Laune, voll von Vaterliebe bin ich. Schufte sind Sie, alle drei.«
»Aber Herr Preis!«
»Aber Herr Weber, gehen Sie auf der Stelle. Sie haben keine Kinder. Sie wissen nicht, wie einem ehrlichen Manne zumute ist. Wenn er Kinder hat, das kennen Sie nicht. Sie sind ein Junggeselle, freuen Sie sich. Aber nun entfernen Sie sich, denn Sie verstehen die Sache eben nicht. Eben, weil Sie keine Kinder zeugten. Gehen Sie, leben Sie wohl, Herr Weber, adieu. Aber halt, rufen Sie mir meinen Sohn Julius zuerst. Ja, den Julius, rufen Sie mir den Julius.«
Und wagenweit öffnete Herr Preis die Tür des Comptoirs, aus dem der Buchhalter etwas erschrocken hinaussprang, um eiligst das Weite zu suchen. Es schien auf der Hand zu liegen, dass der Herr Preis etwas Außerordentliches im Sinne hat. Er scheute sich sonst nie, seinen Söhnen in Gegenwart der ganzen Comptoirspersonal Vorwürfe zu machen. Aber dass er heute, wo niemand als der ihn alles eingeweihte Buchhalter zugegen war, mit dem Losbrechen seines Unwillens zögerte, dass er seine Kinder sozusagen hinter verschlossenen Türen unter vier Augen angreifen wollte, nein, das schien auf etwas ganz Besonderes zu deuten, und der Herr Weber hätte viel darum gegeben, wenn er der Sitzung hätte beiwohnen dürfen. Sehr nachdenklich schritt er daher durch den Garten, der das Fabrikgelände von der Straße trennte, und wandte sich dann, als er keinen der Söhne des Herrn Preis erblickte, rechts nach der größeren Wohnung, in deren Salon er durch die offenstehende Glastür etwas schüchtern und gebückt eintrat. »Ach, da sind Sie ja, Herr Julius!« Und der Buchhalter verneigte sich vor dem jüngsten Sohne des Fabrikanten, der sich beim Eintreten des alten Dieners langsam von einer Ottomane emporrichtete, auf der er die besten Stunden des Tages verträumt zu haben schien. Julius war kaum 22 Jahre alt und von dem liebenswürdigsten Äußern. Das kohlschwarze, etwas gelockte Haar umgab einen schönen Kopf, in dessen Haltung eine gewisse Vornehmheit, etwas Adliges lag. Die Statur des jungen Mannes war eher unter mittlerer Größe. Man hätte ihn sogar klein und winzig nennen können, namentlich wenn man die außerordentlich zierlichen Füße und Hände betrachtete, welche übrigens zu dem ganzen Körper in dem richtigsten Verhältnisse stand. Die Gesichtsfarbe des Schönen war brauner, wie man es gewöhnlich am Rheine findet. Wangen, Stirn hatten fast eine südfranzösische Färbung, nur die Augen waren sehr deutsch. Mochten sie auch noch so tief dunkel sein, wehmütig verliebt schauten sie aus den großen, langen Augenwimpern hervor. Während der alte Herr unermüdlich seinem Geschäft vorstand, die Fabrik auf- und niederrennend lobte und tadelte, Befehle erteilte, Briefe diktierte und seine Kunden so zuvorkommend wie möglich behandelte, lag der 22-jährige Sohn träumerisch auf dem roten samtenen Divan. An seinen Füßen hingen noch von der Morgenstunde her die gelb- und schwarz gestreiften türkischen Pantoffeln. Nachlässig flatterte um den schneeweißen Hemdkragen das rote seidene Halstuch, an dem linken Arme ruhte ein glänzendes Jagdgewehr, welches mehr zur Spielerei als zum Ernste oft sogar tagelang an der Schulter des jungen, leidenschaftlichen Jägers hing. Mit der rechten hielt er einen in grün und gold gebundenen Roman, ebenfalls mehr der Spielerei als des Lesens wegen, denn Julius hatte ja auch nicht die Zeit und die Lust, den Abenteuern irgendeines anderen Verliebten aufmerksam Seite für Seite, Blatt für Blatt zu folgen. Er war ja selbst verliebt. Er erlebte ja selbst genug Abenteuer, sein ganzes Leben war ja schon der beste Roman, ohne dass er es freilich selbst wusste. Denn wie wäre er selbst je über sich klug geworden? Wie hätte er dazu kommen sollen, sich jemals selbst Rechenschaft über sein Tun und Treiben abzulegen? Mit dem Buch in der Hand, mit dem Gewehr in der anderen lag er auf dem Divan, ohne zu lesen, ohne zu schießen, und schaute bald hinauf zu den großen, gewaltigen Ölgemälden, die aus kolossalen goldenen Rahmen von den Wänden herableuchteten, bald hinunter in die großen Augen seines treuen Jagdhundes, der seinen Kopf traulich auf das Knie seines Herrn legte und ihn unverwandt und verwundert anblickte. »Ach, da sind Sie ja«, rief der Buchhalter, als er zu der Ottomane trat. »Ich habe Sie überall gesucht, Herr Julius.« »Große Ehre für mich. Was wünschen Sie, Herr Weber?«
»Ich für meinen Teil wünsche sehr wenig. Ich wünsche nur, dass Ihr Herr Vater keinen weiteren Wünsche hätte, nämlich, dass er Sie nicht zu sehen wünschte. Aber das ist unglücklicherweise trotzdem der Fall. Ihr Vater wünscht nämlich etwas, nämlich Sie zu sehen, Herr Julius, und zwar augenblicklich wünscht er Sie zu sehen, wenn es Ihnen gefällig ist, dort im Comptoir.«
»So?«
»Ja.«
»Jawohl.«
»Und Sie werden sich gleich erheben?«
»Gewiss.«
»Und werden Sie Ihren Vater nicht lange warten lassen?«
»Keineswegs.«
»Nun, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.« Und mit einem grinsenden Lächeln schickte der Buchhalter sich an, den Salon wieder zu verlassen.
»Ich danke Ihnen von ganzem Herzen«, rief ihm Julius nach, »aber was will mein Vater von mir? Das ist sehr selten, dass er mich rufen lässt.«
»Gewiss«, fuhr der Buchhalter fort, »und er sollte überhaupt auch niemals nötig haben, Sie rufen zu lassen. Sie sollten da sein sollten Sie, jawohl, da sein. Nehmen Sie mir das nicht übel.«
»Nicht im Geringsten.«
»Auf dem Comptoir sollten Sie sein, in der Fabrik, um das Geschäft sollten Sie sich kümmern. Sie schreiben eine leidliche Hand, die Korrespondenz sollten Sie führen, das wäre Ihrer würdiger als Romane zu lesen. Heiliger Gott, Romane zu lesen, morgens zwischen 11 und 12, ich sehe, Sie haben da einen Roman in der Hand, himmlischer Vater, bei hellem Tage Romane lesen, entsetzlich Romane zu lesen, wenn man andere Leute sich plagen müssen, um ihr tägliches Brot, Romane zu lesen, wenn die Sonne noch voll am Himmel steht. Sind Sie toll geworden, mit Erlaubnis, Romane zu lesen zu dieser Stunde? Nein, das übertrifft das Erschrecklichste, Romane zu lesen, überhaupt schon etwas Verderbliches. Aber Romane liest man ja nur abends und im Winter oder lieber gar nicht. Wehe, wehe, es steht schlimm um das Haus Preis, da seine Söhne nur Romane lesen von morgens zwischen 11 und 12. Jüngling, erwachen Sie, kehren Sie um, Sie wandeln auf verderbter Straßen.
Der Buchhalter schien wirklich durch den Anblick des grün und gold geschmückten Romans in eine gelinde Entrüstung zu geraten. Er hatte eine steife, imposante Haltung angenommen, das Blut war ihm nicht gerade in den Kopf, aber doch in die Nase gestiegen, und die Nase schimmerte gefährlicher als sonst. »Machen Sie sich auf«, fuhr er fort, »machen Sie sich auf, junger Mann, ein bekümmerter Vater harrt Ihrer.« »Nahen Sie ihm bittend, um Verzeihung bittend, versprechen Sie ihm Besserung, versprechen Sie, Ihrem bisherigen Lebenswandel entsagen zu wollen, und entsagen Sie ihm wirklich, dann kann noch alles gut werden, denn Sie sind noch jung, und nun erscheinen Sie vor Ihrem Vater, wie es einem gehorsamen Sohne geziemt.« »Mein Vater will mir also die Leviten lesen?« fragte der schöne Sohn des Herrn Preis in höchstem Grade verwundert und richtete sich langsam empor, so daß seine beiden Füße endlich vom Divan hinabglitten und den Teppich berührten. »Also eine Szene soll es geben.« »Und das merken Sie erst jetzt?« erwiderte der Buchhalter und trat einige Schritte zurück, indem er die langen Hände höchst ausdrucksvoll übereinander schlug. »Aber ich zitiere Sie ja eben vor den Zorn Ihres Vaters, vor Ihren Vater zitiere ich Sie, der voller Entrüstung Ihrem Erscheinen entgegenharrt, der Ihnen Gott weiß, was zu sagen hat, der aber mit mir darüber übereinstimmt, dass Sie den Weg des Verderbens wandeln und der die bittersten Tränen vergießen würde, wenn er Sie, wie ich jetzt, zwischen 11 und 12 Uhr morgens, ja, es ist entsetzlich zu sagen, wenn er Sie beim Lesen eines...«
Der Buchhalter hatte seinen Sermon noch nicht beendet, als Julius plötzlich ganz aus seiner Lethargie zu erwachen schien, rasch vom Divan emporfuhr und mit einem leichten Satz quer über einen Marmortisch hinweg mitten ins Zimmer sprang. Wenn dieses wilde Emporfliegen nun schon hinreichend war, den steifen Buchhalter in einen ziemlichen Schrecken zu versetzen, so mussten die Umstände, welche das plötzliche Erwachen des jungen Mannes begleiteten, den armen Herrn Weber vollends außer sich bringen. Das Jagdgewehr, welches dem Träumenden bisher im Arme ruhte, schlug nämlich in so unglücklicher Weise auf den Boden des Zimmers, dass der Schuss mit dem hellsten Geknall plötzlich dem Rohre entfuhr und eine gute Portion Schrot von dem gusseisernen Gesims zurückprallend lustig an den Wänden umherprasselte. Der große Hühnerhund, der beim Eintreten des Buchhalters gleich seinen früheren Platz verlassen und den Fremdling dann in der verdächtigsten Weise beknurrt und berochen hatte, meinte bei dem Emporspringen seines Herrn und dem gleich darauf folgenden Schuss nicht anders, als dass der ganze Spektakel nun dem erschrockenen Weber gelte, und zögert keinen Augenblick, den treuesten Diener des Hauses Preis als den feindlichsten Unhold seines jungen Herrn mit so wütendem Gebell anzugreifen, dass der unglückliche Buchhalter nur in der schleunigsten Retirade seinen Heil sah und dergestalt seine langen Beine in Bewegung setzte, dass er in einem Nu den Salon verlassen hatte und erst nach einigen verzweifelten Sprüngen über die Rasen- und Kohlpflanzungen des Gartens hinter den Gittern des Torwegs Schutz und Rettung fand. Murrend folgte auch endlich der Hund dem Rufe seines Herrn und verkroch sich in seinem Stall. Julius versicherte den halbtoten Buchhalter seiner unwandelbaren Freundschaft und machte sich dann auf den Weg nach dem Comptoir. Das Unerhörte, was darin lag, dass der Herr Preis einen seiner Söhne ganz ausdrücklich zu sich berief, stimmte den übrigens sehr unbefangenen Julius doch etwas ernst. Der tätige Fabrikant hatte sonst die Gewohnheit, gar nicht irgendeine Sache mit vieler Peinlichkeit zu behandeln, selbst die wichtigsten Angelegenheiten suchte er kurz und ohne viel Umstände abzumachen, und nur bei ganz außerordentlichen Familienangelegenheiten berief er zu bestimmter Stunde eine Versammlung, bei der er dann freilich durchaus die Mienen eines Imperators annahm. Dass er sich aber die Mühe geben sollte, einen seiner Söhne ganz direkt zu sich kommen zu lassen, bloß um ihn dieser oder jeniger Schichte wegen zur Rede zu stellen, das war noch nicht vorgekommen.